Hallo, Freunde draußen an den Radiogeräten. Mein Name ist Michael Percampus und ich führe euch in 1000 Fiktionen durch dieses Programm.
Präsentiert die Fantastikon Story. Erzählungen, Geschichten, Ereignisse. Gelesen von Michael Percampus.
Erik R. Andara. In ihrer Finsternis ruhen. Aus dem Band Hotel Kummer, erschienen im White Train Verlag 2020. Es wäre vergebliche Mühe, wollte ich die Majestät, die ruhige Gelassenheit ihrer Haltung, die unbegreifliche Leichtigkeit und Elastizität ihres Ganges beschreiben. Sie kam und ging wie ein Schatten. Edgar Allan Poe, Ligeia. Als sie endlich zur Tür raus sind, stelle ich als erstes die Klimaanlage ab und öffne die Fenster. Draußen ist es immer noch viel zu warm, aber inzwischen weht eine sachte Brise. Die Prinzessin im Turmzimmer, so fühle ich mich hier manchmal, weggesperrt und allein gelassen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber irgendwie gefällt mir dieser Gedanke. Die Dämmerung ist beinahe vollzogen. Nur an der äußersten Kante der Stadt blutet die versunkene Sonne noch ein wenig in den Himmel. Rundherum das Knacken der allmählich abkühlenden Dächer. Träge erwacht das Nachtleben zwischen den Gebäuden, atmet im Rhythmus des mechanisch schnaufenden Respirators. Unnachgiebig pustet er Luft in den schmalen Körper am Bett. Begraben in den leuchtend weißen Laken, arbeitet ein zerbrechlicher Brustkorb wie der eines Vogels, der auffliegen möchte, jener von Dorothea. Er hebt und senkt sich, völlig im Einklang mit dem psalmodierenden Rauschen der Straßen und dem periodischen Zirpen des Herzmonitors. Ich setze mich aufs Fensterbrett. Unter mir geht es 9 Stockwerke tief abwärts. Ich schlucke eine der Fentanyl, die für den Notfall am Medikamentenwagen bereitstehen, für ein eventuelles Erwachen in Qual. Nicht, dass irgendjemand wirklich glaubt, dass Dorothea sie jemals brauchen würde. Sie ist viel zu weit draußen, um von dort noch zurückkehren zu können. All ihre Ärzte bestätigen das. Ich schwinge die Beine ins Freie. Ich werde nicht springen. Nein, nein, nein. Das hatte ich niemals vor. Mir bleibt etwa eine halbe Stunde, bevor die Wirkung des Opioids einsetzt und damit auch der leichte Schwindel, der es zu gefährlich machen wird, hier weiterhin zu sitzen, den saugenden Abgrund unter den Füßen. Aber bis dahin habe ich Zeit und ich plane, sie auf der Fensterbank zu verbringen. Ich sehne mich nach ein bisschen Freiheit, das kann mir wohl niemand verübeln. Die schwarzen Dächerkanten am Horizont verschlingen den letzten Hauch von Tageslicht. Es glimmen nur noch die vielen bunten Facettenaugen der Stadt. Ich senke die Lider, tue so, als ob ich wieder in El-Kesir wäre, den warmen Wind im Haar, vor mir das wogende rote Meer und Ligeia an meiner Seite, ihren schweren, heißen Kopf an meiner Schulter. »Ligeia?« frage ich sie zur Sicherheit ein weiteres Mal. »Wie bei Poe?« »Ganz genau so«, antwortet sie, und flüstert mir dann freigebig einige ihrer dunkelsten Geheimnisse ins Ohr. Ich glaube ihr das meiste davon. Ich liebe sie. Nicht nur dafür, aber auch. Ligeia sagte von sich, eine Nachtreisende zu sein, eine Suchende, der es schwerfalle, lange an ein und demselben Fleck zu bleiben, weil sie so nur irgendwann von der Melancholie überrollt werden würde. Und das wolle sie nicht. In diesem Punkt sei sie ebenso schwach und zerbrechlich wie wir Menschen. Damals wusste ich sofort, wovon sie sprach. Ich kannte dieses Gefühl, kenne es immer noch viel zu gut, um ihr zu widersprechen. An Ägyptens Küste war zu Hause für mich bloß noch ein fernes Irgendwo. Alleine der Gedanke daran erfüllte mich in dieser Nacht in El-Gesir mit schierer Todesangst. Und Ligeia kam aus noch viel größerer Entfernung angereist, wenn man ihr glauben mochte. Und ja, das wollte ich, unbedingt. Sie kam hierher, nur um bei mir zu sein. Das rede ich mir hier am Fensterbrett wippend ebenso gerne ein, wie voriges Jahr noch am Roten Meer, und lausche dabei der anbrandenden Symphonie aus voll funktionalem Krankenhauszimmer und mondsüchtig wogender Großstadt. Aber warum musste sie mich dann verlassen, kehrte schon nach wenigen süßen Stunden wissentlich an einen Ort zurück, an den ich ihr niemals folgen kann? Ich weiß es nicht. Zwischen all den geraunten Erläuterungen über die verborgensten und verbotensten Schöpfungsmysterien hat sie niemals die Zeit gefunden, mir auch das zu verraten. Plötzlich halte ich es nicht mehr aus, so viel vom Himmel zu sehen, und sei er auch noch so dunkel. Ich krieche ins Zimmer zurück, torkle mit Tränen in den Augen zum Krankenbett und betrachte dort ungläubig den fragilen Körper Dorotheas. Sie hat nichts mit Ligeia gemein, außer vielleicht der Hautfarbe, so bleich, dass es fast schon durchscheinend wirkt, als könne sie jeden Augenblick verblassen, verschwimmen, ihre fadenscheinigen Konturen einfach aus der Welt hinauslaufen, ebenso wie jene von Ligeia es taten. In einem Moment hier, im nächsten bereits mit dem lauen, salzigen Wind auf den Ozean hinausgeweht, und nichts würde von ihr bleiben. Sie ist ja mittlerweile auch so abgemagert, dass sie kaum noch einen Abdruck auf der Matratze hinterlässt, wenn ich sie dreimal am Tag bewege, um ein Wundliegen zu verhindern. Aber sonst teilen sie nichts, meine beiden Liebhaberinnen an den entgegengesetzten Enden der Welt. In Dorotheas Gesicht sind bloß zwei blutleere Striche, dort wo Ligeias Lippen sich rot und prall wölbten. Ihr Haar ist trockenes Stroh, wo Ligeia dichte, rabenfederfarbene Wolle trug. Dorothea ist kleiner, unscheinbarer sogar noch als die zarte Gestalt, als die ich sie ohnehin in Erinnerung behielt. Sie war das erste Mädchen, das ich küsste, am Mädchenklo in der Oberstufe des St. Agnes-Gymnasiums. Mein Magen vor lauter Aufregung zur Faust geballt, mein Herz eine verräterische, wild um sich schlagende Buschtrommel, die so laut gegen meine Rippen hämmerte, dass ich befürchtete, es würde uns jeden Moment an die Gangaufsicht verraten. Aber nichts dergleichen geschah. Außer diesem ersten aufrührerischen Staccato und dem anschließenden Gefühl ihrer spröden Lippen, die rau über die meinen reiben, ist mir in den Jahren dazwischen nichts von Dorothea in Erinnerung geblieben. Und jetzt, völlig unerwartet, bin ich wieder bei ihr. Sie ist mein Rettungsanker in einer Welt, die mir völlig wahnsinnig erscheint. Seitdem mir Ligeia verraten hat, von welch finsteren Spielen sie im Innersten zusammengehalten wird. Manchmal wünschte ich, ich wüsste es nicht. Wünschte ich, meine dunkle Geliebte hätte es mir niemals verraten. Wie viel einfacher dann alles sein könnte. Ich greife nach dem Plastikdispenser, klopfe eine zweite Fentanyl heraus und schlucke sie. Dann gleich noch eine und noch eine. Ich fühle, dass eine einzelne heute nicht reichen wird. Die von Tremenbachers bleiben die ganze Nacht lang weg, zumindest haben sie mir das angekündigt, und es wäre das erste Mal, dass sie ihrer Ankündigung nicht entsprechen. Sie schlafen auswärts. Sie reden zwar niemals darüber, aber ich vermute, dass diese langen Feste bei Freunden, auf denen sie regelmäßig verkehren, in Wahrheit Schlüsselpartys sind. Einmal habe ich eine der Einladungen am Küchentisch entdeckt. Eine schlichte weiße Karte aus edlem Papier, mit schwarzer Prägeschrift, auf der eine der nobelsten Adressen in Wien angeführt war. In nichts verräterisch, aber trotzdem. Sie kehren jedes Mal aufgekratzt am nächsten Vormittag zurück, des Öfteren auch getrennt voneinander. In den 7 Monaten, die ich bereits hier angestellt bin, höre ich regelmäßig, wie sie an den Abenden danach miteinander schlafen. Sonst nie, nur nach ihren Nächten auswärts. Das ist schon etwas verräterisch. Aber was geht mich das an? Nichts. Sie sind erwachsen. Sie sollen zusehen, dass sie ihren Spaß haben. Ich würde es an ihrer Stelle genauso tun. Angesichts des tragischen Schicksals ihrer Tochter haben sie jedes bisschen Glück verdient, und sei es auch noch so flüchtig. Ich spüre nun, wie mir das Glühen des Fentanyls langsam in den Magen kriecht. Erst die allmählich in mir hochsteigende Opiumwärme macht mir bewusst, wie leer ich zuvor war. Leerer als leer. Ligeia hätte verstanden, was ich damit meine. Ich lege mich zu Dorothea aufs Bett, schmiege mich eng an ihre kühle Seite, meine Lippen gegen ihre Wangen gepresst, meine Augen geschlossen. Es ist das erste Mal, dass ich das tue, und es fühlt sich richtig an. Arme Dorothea, arme, arme Dorothea, flüstere ich und versuche, ihre Wangen mit meinem Atem zu wärmen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Bald gebe ich auf, benutze meinen Atem lieber dafür, ihr zum wiederholten Male Osiris Geschichte zu erzählen, wie er, grausam von seinem heimtückischen Bruder zerstückelt und über die gesamte Welt verteilt, darauf wartet, gefunden zu werden. Er ist überall, oben und unten, im Hellen und im Dunkeln. Ich versuche, genau dieselben Worte zu finden, die Ligeia benutzte, als sie mir mit dieser Geschichte Hoffnung einhauchen wollte. Es ist ihr gelungen, und ich glaube, unter meinen liebkosenden Fingern ebenfalls spüren zu können, wie Dorotheas Herzschlag an Kraft zunimmt, während ich ihr Osiris Schönheit zu schildern versuche. Zwischen den Sätzen liege ich und lausche gebannt dem Zwitschern ihres Pulses am Schirm der Überwachungsmaschine. Wie ein erwachender Nachtvogel beginnt er immer lauter zu singen. Je länger ich davon erzähle, dass die Herrin des Hauses da draußen ist und nach uns sucht, desto freudiger klingt es in meinen Ohren. Geduld, wir brauchen nur Geduld zu haben, mehr wird nicht von uns verlangt, flüstere ich und küsse ihre Stirn. Dorotheas Haut fühlt sich an meinen Lippen ebenso rau an wie damals, genauso wie ich sie in Erinnerung behalten hatte. Ich erwähne nicht, dass geduldig zu sein, von Ligeia getrennt zu sein, die schwerste Bürde darstellt, die mir jemals auferlegt wurde. Von draußen brandet die Nacht gegen die offenen Fenster, flutet das Zimmer und läuft in jeden Winkel. Ich höre entfernte Stimmen, Autohupen, die Sirene eines Krankenwagens verklingt in der Ferne. Immer wieder fallen mir die Augen zu, die Tabletten beginnen nun alle gleichzeitig zu wirken. Es fällt mir zusehends schwerer zu unterscheiden, wann ich wach bin und wann ich schlafe und träume. Ich höre jemanden säuseln. Ich glaube, dass ich das bin, während ich Dorothea weiter erkläre, wie es kommen kann, dass manche von uns dazu auserkoren sind, die gemarterten Stücke des Osiris in uns zu tragen und seiner Wiedergeburt zu harren. Dabei benutze ich einen anderen Namen für den gepeinigten Gott, der kein Gott ist. Niemals einer war, der diesen nichtigen Namen von Menschen bekommen hat, die glaubten, sie könnten verstehen, aber nichts haben sie begriffen, nichts. Wie sollten wir mit unseren menschlichen Einschränkungen auch jemals die nachtreisenden Wesen verstehen, zu denen auch Ligeia zählt? Dabei hatte sie keine Geheimnisse vor mir, hat mir bereitwillig alles erklärt, was ich zu wissen verlangte. Aber mein Verstand konnte nur das Wenigste davon behalten. »Danke«, glaube ich, mich wispern zu hören. »Danke, Dorothea, dafür, dass du nach all den Jahren wieder da bist für mich. Ich bedauere zutiefst, was dir dafür geschehen musste, aber ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo ich jetzt ohne deinen leblosen Körper wäre, was ich machen würde, wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest. Falls es denn überhaupt ein Unfall war«, die von Tremenbachers hielten sich da sehr bedeckt. Ich vermute, dass dir dieser Schritt auf die Autobahn hinaus vielleicht nicht ganz so unbedacht geschehen sein könnte, wie sie mir einzureden versuchten. Du hast auf mich schon immer einen sehr traurigen Eindruck gemacht, schon damals an der Schule. Aber glaube mir, das ist keinesfalls der richtige Weg, nicht die Tür, die ins Richtige draußen führt, in jenes, in dem du auch sein möchtest. Alles, was uns bleibt, ist zu warten, bis Ligeia uns findet und uns vielleicht dorthin mitnimmt, um uns zu guter Letzt wieder mit unseren anderen Teilen zu vereinen. Natürlich nur, wenn wir Glück haben. Ich vermute einmal, dass du das mittlerweile sowieso selbst begriffen hast, dort, wo du bist, da draußen, in der falschen Schwärze, nicht genügend Kraft, um zurückzuschwimmen. Du glaubst mir, oder? Warum sonst solltest du dich noch an diesen zerschellten Körper klammern? Hast du sie getroffen? Hast du ebenfalls ihre Süße geschmeckt? Das hast du, nicht wahr? Du wartest ebenso auf sie, das fühle ich. Zumindest hoffe ich das, denn alles andere würde bedeuten, dass du hier festsitzt, gegen deinen Willen. Aber dann müssten all diese Maschinen, sie müssten dir dann wie ein Gefängnis vorkommen. Aber ich, wenn es so wäre, könnte ich dich trotzdem nicht gehen lassen. Ich weiß, wie herzlos mich das erscheinen lässt, aber ich brauche dich, Dorothea, mehr als du ahnst. Und damit meine ich nicht nur diesen Job als Pflegekraft, der sich mir so überraschend aufgetan hat, als ich nach meiner Rückkehr nach Wien zufällig deinen Eltern begegnet bin. Ich war am Boden zerstört, nachdem ich in Ägypten des Landes verwiesen wurde. You're no tourist, you are a beggar, and we're sick of you white privileged kids costing us when all this country desperately needs is money, hat mir der Polizist auf der Wache mit schwerem Akzent vorwurfsvoll ins Gesicht gespuckt, nachdem ich aufgegriffen und festgenommen worden war. Ich werde es niemals vergessen. Meine Eltern wollten mir kein Geld mehr schicken, wollten mich so zwingen, endlich nach Hause zu kommen. Aber ich hatte Ligeia noch nicht wiedergefunden, und ohne sie konnte ich nicht abreisen, wie ich es eigentlich bereits Monate zuvor geplant hatte. Ich musste unbedingt bleiben. Und dann das. Wider Willen nach Hause geschickt, ausgesperrt, über mich wurde sogar ein Einreiseverbot verhängt. Nie wieder kann ich nach Ägypten zurückkehren. Aber als ich deine Eltern zufällig im Supermarkt traf, als sie mir von deinem Zustand erzählten, als wir darauf zu sprechen kamen, dass ich vor meiner Reise in den Süden die Krankenschwesterschule mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, als sie mir den Platz hier anboten, weil sie erfragten, dass ich momentan keine feste Anstellung hatte, wie sollte ich mich auch darauf konzentrieren, Arbeit zu finden, all meine Gedanken drehen sich um Ligeia, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Alles verläuft genau nach dem Plan meiner geliebten Herrin der Nacht. Wie konnte ich jemals zweifeln? Sie will, dass ich hier auf sie warte. Bei dir, Dorothea, an deiner Seite, das verstehe ich jetzt. Wir warten einfach gemeinsam. Sie wird kommen und uns holen. Mein Mund ist vom vielen Reden ganz ausgedörrt, aber ich bin viel zu benommen, um aufzustehen und mir etwas zu trinken zu nehmen. Unter meinem Arm pumpt Dorotheas Oberkörper im Takt des mechanischen Blasebalgs. Die Welt ist ein schwarzer Strudel ums Bett herum. Ich höre sie rauschen und ächzen. Und während ich so wehrlos daliege, kommt die Angst aus eben jenem Strudel gekrochen und legt ihre Schwingen über mich, droht mich unter sich zu ersticken. Plötzlich habe ich wieder Angst davor, keines der Stücke zu sein, die Ligeia sucht, Angst davor, für immer allein bleiben zu müssen. Eine Fremde unter Fremden. Hätte ich Ligeia niemals getroffen, dann hätte ich dieses Problem heute nicht. Dann wüsste ich nicht, wie gut sich Vertrautheit anfühlen kann. Das glückselige Glühen, das mir das Opioid durch die Glieder schwemmt und mich schwer in die Matratze drückt, ist nichts im Vergleich dazu. Nichts. Aber für den Moment muss es reichen. Ich habe nichts anderes, außer natürlich Dorothea. Kühle, abweisende Dorothea, gemeinsam mit mir zum Warten verdammt. Eng drücke ich mich an sie, verberge mein Gesicht in ihrem Haar. Es dauert kurz, ehe ich erkenne, dass etwas anders ist. Wann das geschehen sein soll, kann ich nicht sagen. Ich muss doch geschlafen haben. Geschlafen und geträumt. Vielleicht tue ich das ja immer noch. Trotzdem erkenne ich klar und deutlich die dunklen Strähnen, die nun das Kissen umfangen. Dorotheas Haar ist blond, aber jenes, in das ich mein Haupt gebettet habe, ist plötzlich schwarz. Schwarz wie die finsterste Nacht. Schwarz wie... Hast du mich vermisst? Ich habe doch versprochen, dass ich wiederkehre, vernehme ich das süßeste Wispern. Und noch ehe ich mühevoll den Kopf hebe, um in ihr wunderschönes, fahl leuchtendes Gesicht zu blicken, weiß ich bereits, dass sie es ist. Zur finstersten Stunde kehrt Ligeia wieder und nimmt mir all meine Zweifel. Wann sonst? Wann sonst? Es konnte nur so geschehen. Der schwarze Strudel wächst, beschränkt sich nun nicht mehr auf die Welt rundherum. Allmählich frisst er in seiner Gier auch das Bett, aber ich verschwende keinen Gedanken mehr daran. Ich habe alles, was ich jemals brauchte, nun, da sie wieder bei mir ist. Voller Glückseligkeit liege ich wieder im Arm meiner dunklen Geliebten. Ihr heißer Kuss auf meine Stirn erlöst mich von allen Qualen der letzten Zeit und schenkt mir endlich Frieden.
Das war's für heute von mir. Gehabt euch wohl. Wir hören uns beim nächsten Mal.